Am Anfang muss knallen. Ich sag's, wie es ist. Also das ist das, was ich eigentlich auch in jedem Seminar sage zum Videomarketing. Ihr habt nur diese 3 Sekunden, ne?
Treffpunkt Marketing. Leichter durchs Online-Marketing mit Sabine Saldanha Bravo und dem Inhaber der Embiss Akademie, Markus Bockhorny.
Herzlich willkommen zum Treffpunkt Marketing. Unser Thema heute: Wie unprofessionell darf ein Marketingvideo sein? Dazu begrüße ich alle Zuhörenden und natürlich auch Sabine. Hallo Sabine.
Hallo Markus, oder moin moin kann ich heute eigentlich sagen, weil unsere Gästin, die heute bei uns da ist, kommt ja aus Hamburg. Ja, interessantes Thema. Ich habe mich ja heute Morgen schon mal wieder durch mein LinkedIn-Video-Feed gescrollt und irgendwie ist mir da nochmal richtig bewusst geworden, wie viele unprofessionelle Marketing-Videos eigentlich so unterwegs sind. Also unprofessionell, darunter verstehe ich eigentlich Videos, die so do-it-yourself sind, die also nicht vom Profi erstellt wurden. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass gerade dieser neue Feed, da gerade die TikTokisierung dieser B2B-Plattform so ein bisschen befeuert. Und ja, also irgendwie sind sie alle gleich, weißt du, da ich sehe da nichts Besonderes. Ich scroll mich da durch und irgendjemand steht vor irgendeiner Wand mit irgendeinem Logo im Hintergrund und erzählt irgendwas. Also im besten Fall liest das noch vom Teleprompter ab. Ich weiß nicht, empfinde nur ich das so oder Markus, siehst du das auch so?
Naja, das mag mit Sicherheit auch so erscheinen. Ich würde jetzt nicht zwingend behaupten, dass solche Videos irgendwie nicht geplant oder keine Redaktion oder kein Konzept haben. Aber ich habe vor allem, weil du jetzt bei LinkedIn das angesprochen hast, diesen neuen Feed, so den Eindruck, dass da auch größtenteils einfach vorhandenes Videomaterial, das ich schon für andere Plattformen habe, für Insta oder TikTok, einfach da nochmal gepostet wird und hochgeschoben wird. Speziell bei LinkedIn würde ich hier vielleicht anders vorgehen und vielleicht ein eigenes Videokonzept verfolgen, weil es ja doch eine B2B-Plattform ist und das Ganze professioneller gestaltet sein könnte. Aber du hast grundsätzlich recht. Man sieht auf Social Media einfach viele, wir nennen das jetzt hier einfach unprofessionelle Videos. Das bedeutet ja nicht, dass die schlecht sind oder dass der Inhalt nicht relevant wäre. Aber sie sind eben nicht von einem Profi erstellt, wie man das von früher kennt, dass man sagt, wenn ich ein Video mache, dann hat das aufwendiges Equipment und dann wird das richtig professionell vom Erscheinungsbild. Und das hat sich meiner Meinung, wahrscheinlich auch deiner Meinung nach, stark verändert. Vielleicht liegen wir aber hier auch mit unserer Wahrnehmung ein bisschen falsch. Deshalb würde ich sagen, fragen wir eine echte Videoexpertin, unsere Trainerin Diana Huth. Diana Huth ist Psychologin und Medienproduzentin. Als Moderatorin und Marketingstrategin wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Sie war 2014 an der Online-Verbreitung von Edekas Supergeil beteiligt und produzierte mit Barbara Schöneberger Online-Videos für das Barbara-Magazin. Ihre praktische Erfahrung teilt die engagierte Digital-Marketerin in Workshops und Seminaren und in ihrem eigenen Podcast. Sie hat 2022 als Trainerin bei der Embiss Akademie angefangen und macht die Seminare Videomarketing und Videos mit dem Smartphone produzieren. Moin moin nach Hamburg. Hallo Diana.
Moin Markus. Moin Sabine.
Hallihallo.
Ja, liebe Diana, unser heutiges Thema: Wie unprofessionell darf denn ein Marketingvideo sein? Und wenn ich mich so zurückerinnere, als wir bei Embiss die ersten Videos gedreht haben, da war es wie so ein kleines Projekt. Also wir haben Zielsetzungen definiert, konzeptioniert und dann hat man sich zur Umsetzung einfach einen Profi geholt, der dann das Licht, die Kameras und das Setup verantwortet hat. Und er hat mir auch noch gesagt, wie ich mich vor der Kamera zu verhalten habe, wo ich hinschauen muss. Das war alles extrem aufwendig. Ich glaube, sicherlich macht man heute auch noch sich Gedanken zu den Zielen und zur Konzeption, aber die Umsetzung ist doch irgendwie nicht mehr zwingend professionell begleitet. Was ist denn deine Meinung so? Warum spielt denn der Anspruch an Qualität heute bei Videos im Online-Marketing-Umfeld gar nicht mehr so eine große Rolle?
Ich glaube, das, was wir als erstes sagen müssen, ist: Menschen vertrauen Menschen und Menschen kaufen auch von Menschen. Und wenn es alles so super Hochglanz aussieht, das sehen wir häufig auch bei so Stockfotos, dann ist das irgendwann nicht mehr nahbar, nicht authentisch. Das ist ja auch ein Wort, was wir oft benutzen. Die Authentizität spielt eine große Rolle. Ich muss Vertrauen aufbauen, ich muss Nähe aufbauen. Und das schaffe ich natürlich irgendwie leichter, wenn ich mal eben eine Selfie-Story mache und Storytime habe, als wenn ich so ein hochprofessionelles Video mache. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, Markus, als du dich das erste Mal vor die Kamera gestellt hast und dieser Lichtmensch, der Tonmensch da war und die dir alle gesagt haben, was du zu tun und zu lassen hast, da geht schon viel in unserem Kopf vor und da wird man vielleicht auch ein bisschen überempfindlich, ein bisschen nervös. Und das macht's dann komisch. Und darum ist es doch viel schöner, wenn wir einfach so Videos aufnehmen, wie uns der Schnabel gewachsen ist, meint man zumindest. Ich als Medienproduzentin sage natürlich, da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Also eine Ausbildung, eine fundierte Ausbildung zu wissen, wie ich spreche, wie ich Fragen stelle, worauf ich achten muss, das ist schon wichtig. Aber das Look and Feel muss nicht zwangsläufig Hochglanz sein, weil es dann natürlich sehr weit weg ist von dem Menschen, der da vor der Kamera steht.
Und spielt da auch so ein bisschen die Schnelllebigkeit bei Social Media mit eine Rolle, dass irgendwann vielleicht auch der Druck da war, schnell Videos zu produzieren, viele Videos zu produzieren und deswegen gar nicht mehr die Zeit für Professionalität da war?
Mitunter ja, aber viel hilft, viel gilt da ja auch nicht immer. Ich glaube eher, das ist so eine Entwicklung aus Broadcast yourself, der ehemalige Spruch von YouTube, ne? Jeder kann ja plötzlich im Fernsehen sein, so wie das Ingolf Lück damals gesagt hat, bin ich jetzt im Fernsehen, wer die Wochenshow noch kennt. Das ist ja immer was gewesen. Oh, das hatte so eine richtige Anmutung. Alle Menschen, die ins Fernsehen gekommen waren, die haben erstmal der ganzen Nachbarschaft, dem ganzen Dorf davon erzählt. Und irgendwann mit YouTube fing das an, dass wir uns selber einfach aufnehmen konnten und da gab es keinen Gatekeeper mehr. Da gab es keinen, der gesagt hat, das ist sendefähig und das nicht. Und damit haben wir angefangen, alle zu senden. Heute sind alle Content Creator. Also jeder Mensch, der ein Handy hat, ist ja ein Smartphone zumindest, ist Content Creator. Und natürlich, die Social Media Plattformen, wie du gerade gesagt hast, die helfen uns, alles Mögliche hochzuladen, was wir wollen. Manchmal löschen wir das auch schnell wieder. Also dieser Hashtag fällt cute, might delete later, wie ich gerade ganz gut gefühlt habe oder süß gefühlt habe und später lösche ich es wieder. Das macht es natürlich schnelllebig und da wird dann alles hochgeladen. Das ist auch eine Herausforderung, um da jetzt als Unternehmen durchzukommen. Aber das ist eben auch was, wo Menschen die Hemmschwelle so ein bisschen verloren haben. Es ist nicht mehr die riesige Kamera von Kameramenschen, die sich vor uns stellt, sondern es ist einfach ein kleines Smartphone. Und ich erlebe das auch täglich in meiner Arbeit. Das ist dann einfacher für die Menschen, damit umzugehen, weil das in ihrer Lebensrealität stattfindet. Und ja, dann zu Social Media zu teilen. Die einen teilen ihre Urlaubserlebnisse, die anderen teilen eben mit, auf welcher Konferenz sie gerade sind. Das ist doch eigentlich schon alltäglich geworden. Gehört irgendwie dazu. Und ja, ich würde das bejahen, deine Frage. Social Media spielt natürlich eine Rolle.
Diese Videos, die ich auch im Feed auf LinkedIn oft sehe, da habe ich immer das Gefühl, entweder das sind Content Creator oder eben so, ja, Menschen, die sich hauptsächlich selber vermarkten wollen. Ja. Wie ist es aber dann, wenn ich jetzt ein großes Unternehmen bin, so ein großer Brand? Wie kann ich denn dann da den Spagat schaffen zwischen authentisch bleiben und professionell sein? Also das stelle ich mir so ein bisschen schwierig vor, gerade auch in Bezug auf Videos.
Das ist auch schwierig, einfach weil wir natürlich schauen müssen, gibt es überhaupt Charaktere im Unternehmen, die auch kameratauglich sind, die irgendwie Lust haben, das zu machen und die gleichzeitig auch die Sprache sprechen, die unsere Zielgruppe oder unsere Kundenlandschaft spricht. Weil wenn ich, also ich meine, ich bin jetzt 39, wenn ich jetzt Videos für TikTok mache, bin ich schon sehr alt. Das ist schon nicht mehr so authentisch. Und wenn ich das als Unternehmen mache, passt das eigentlich. Es kann funktionieren, weil selbst die Tagesschau macht manchmal witzige Videos auf TikTok mit NachrichtensprecherInnen, die natürlich noch älter sind als ich. Aber das müssen wir uns natürlich als Unternehmen vorneweg überlegen. Und deswegen ist das so wichtig, unsere Ziele zu definieren und zu gucken, was ist eigentlich meine Strategie? Was will ich damit erreichen? Nicht einfach nur mitzuspielen, weil alle das jetzt machen. Und da muss ich gucken, wer könnte das machen? Wer spricht überhaupt bei uns im Unternehmen, fürs Unternehmen? Gibt es die eine Person und muss das immer der Geschäftsführer sein? Also ehrlicherweise nicht immer unbedingt. Diese Menschen in den Führungspositionen haben oft sowieso zu wenig Zeit. Aber klar, wenn es eine Charakter, eine Persönlichkeit ist, eine charakterstarke Persönlichkeit ist, warum nicht? Wir hatten im Seminar mal einen Zahnarzt, der war sich da nicht zu schade, sehr, sehr witzige Videos zu machen und damit enorm erfolgreich geworden ist. Das heißt dann aber auch, dass wir immer darauf warten müssen, ähnlich wie bei einem Prominenten, dass diese Person auch Zeit hat. nehme ich hingegen junge Menschen, die nur dafür eingestellt sind, die vielleicht auch besser wissen, welche Sprache welcher Kanal spricht, habe ich zwar den Vorteil, dass ich schneller produzieren kann, aber ich muss mir als Unternehmen natürlich genau überlegen, ob die uns repräsentieren und ob die in ihrer Ansprechhaltung auch so sprechen, wie ich mir das wünsche. Oder ob das jetzt durch 10 Feedbackschleifen geht, weil dann brauche ich genauso lange. Und da wird es natürlich ein bisschen knifflig, was wir genau erreichen wollen.
Du hast jetzt als Vorteil schon gesagt, weil Unternehmen haben dann den Vorteil, sie können schneller produzieren. Ist das dann die Hauptmotivation heute, durch die Schnelllebigkeit, wie der Markus vorhin schon gesagt hat, auf Social Media hier auch am Ball bleiben zu können, dass man Videos schneller produzieren kann? Oder gibt es auch für Unternehmen noch andere Vorteile, die so unprofessionelle Videos mit sich bringen?
Das ist so ein bisschen das, was ich vorhin meinte mit der Nahbarkeit. Also wenn man jetzt wie früher einfach einen TV-Spot mit 50 Sekunden krass hochwertig produziert hat und wusste, hey, das ist jetzt ein kurzer Spot, der kommt vielleicht sogar vor der Tagesschau, das träumt ja immer jeder irgendwie von, dann kostet das enorm viel Geld und natürlich auch die Aussteuerung dann. Und wenn ich den dann weiterleite oder einfach hochlade auf YouTube und dann genauso hochlade auf Instagram, das ist eben nicht dieselbe Sprache. Diese Kanäle brauchen eine andere Anmutung, die brauchen eine andere Ansprechhaltung, unterschiedliche Längen, unterschiedliche Bildformate ja mitunter auch. Also der klassische Fernsehspot ist ja immer Breitbild, während die meisten Social-Formate eigentlich die Hochkantformate sind. Und deswegen ist es nicht ganz so einfach damit getan, es groß in Auftrag zu geben für den einen Jubiläumsfilm mit tollen Motion Graphics, vielleicht sogar einer Drohne. Hey, die sehen alle immer sehr ähnlich aus und machen es manchmal eben auch langweilig. Das zeigt mir nicht als potenzieller Mitarbeiter, wie es in dem Unternehmen abgeht. Ich muss mir überlegen, was will ich eigentlich erreichen? Und wenn ich eine hohe Reichweite erreichen will, dann sind natürlich kurze Videos, meistens im Hochkantformat, à la Shorts auf YouTube, à la Reels auf Instagram und natürlich auch auf TikTok eher mit einer hohen Reichweite belohnt, als jetzt so ein 5-minütiges Interview mit einer wichtigen Persönlichkeit aus dem Dunstkreis des Unternehmens.
Jetzt hast du gesagt, wie wichtig die Zielsetzung ist, und mit der Zielsetzung hängt ja auch so ein bisschen verknüpft auch die Zielgruppe zusammen. Welche Rolle spielt denn so bei der Videogestaltung, beim Format des Videos die Zielgruppe? Also das heißt, für welche Zielgruppe kann ich denn Videos erstellen, jetzt, ich sag mal, ohne Regie, ohne großes Profi-Equipment? Also welche Zielgruppe kann damit umgehen oder erwartet es sogar? Oder gibt es vielleicht auch irgendwelche Zielgruppen, bei denen das gar nicht geht, bei denen ich also wirklich diese Professionalität auch wirklich zwingend brauche?
Absolut. Ne? Also wenn ich das Video für den Vorstand oder für Stakeholder erstelle, dann muss es manchmal vielleicht auch die Drohne sein und die Animation und das, was so ein bisschen hochwertiger oder aufwendiger einfach aussieht. Ob das immer sinnhaft ist, wage ich in manchen Unternehmen oder in manchen Situationen auch zu bezweifeln. Aber es kommt ja auch so ein bisschen drauf an, was für eine Situation habe ich gerade. Also wenn ich zum Beispiel vor dem Bundespräsidenten stehe und doch noch mal kurz die Chance habe, von dem einen O-Ton zu kriegen, dann habe ich kein Skript dabei. Es sei denn, ich habe mir das vorher überlegt. Ne? Also ich wusste, dass der da ist und dass ich vielleicht die Chance kriegen könnte. Es kommt darauf an, was das, der Inhalt des Videos sein soll. Ist es gut, ein Skript zu haben, wenn ich, so wie gerade erwähnt, Employer-Branding-Videos mache von meinen Mitarbeitenden? Müssen die schon wissen, auf welche Benefits die eingehen sollen, oder wirkt das dann irgendwie komisch? Muss auch der Geschäftsführer, der eher strukturiert ist, vielleicht eher ein Skript haben, an dem man sich festklammern kann, oder wirkt der dann irgendwie aufgesetzt? Das ist auch eine Typfrage. Ich möchte aber gleichzeitig dafür plädieren, gerade als Person, die super spontan ist und am liebsten gar kein Skript hat, mal so ein paar Bullet Points zu machen. Also jeden Aufsager, den ich mache oder Videos, die ich drehe, für YouTube drehe ich jede Woche ein Video, da habe ich einfach gelernt, es tut mir auch gut, so 3-4 Bullet Points zu haben, eine Guideline zu haben, wie für so einen Podcast hier ja auch. Und wenn wir dann merken, da ist noch was, worüber ich noch sprechen möchte oder worüber wir hier noch sprechen sollten, dann lebt so ein Format natürlich auch vom Austausch. Ansonsten braucht es irgendeine Art von Grundlage in meiner Welt auf jeden Fall.
Also Bullet Points würden mir nicht reichen. Also ja. ihr kennt mich ja, ich bin ja so ein kleiner Perfektionist und immer ein bisschen aufgeregt, wenn es um sowas geht. Und ich möchte ja immer meine Akademie möglichst professionell darstellen. Und dann schwingt bei mir immer so ein bisschen Angst mit, welche Auswirkungen das wohl haben könnte, wenn ich so ein Video jetzt nicht von vorne bis hinten komplett durchplane. plane und ob das nicht irgendwie dann unprofessionell wirken könnte und negative Auswirkungen. Also solche Ängste schwingen da bei mir immer irgendwie mit. Gibt es denn tatsächlich irgendwelche Risiken für Unternehmen, die auf solche Videos setzen, die eben nicht von Profis erstellt wurden?
Ja, ich sehe zwei Risiken. Das eine ist natürlich live. Wenn wir live was machen, dann kann ja immer mal was dabei rumkommen. Es kann zu lang werden, das Format wird irgendwie total gesprengt. Oder du sagst jetzt was, das du später bereust. Dann hast du natürlich schon ein Problem, wenn das jetzt nicht wirklich vorher gut gebrieft wurde, du nicht vielleicht ausformulierte Fragesätze hast, auf die du dich vorbereiten kannst. Das ist aber eben personenabhängig. Also wie gesagt, es gibt andere Menschen, die klammern sich dann zu sehr daran und dann kann es auch unsympathisch wirken, wenn sozusagen zu viel vorbereitet ist. Ne? Und das ist dann irgendwie auch die zweite große Gefahr. Also wenn es jetzt nicht live ist und ich das durchtakte, minutiös oder sogar auf Sekunden bezogen, wann ich was machen will, dann kann das irgendwie auch komisch und aufgesetzt wirken nach draußen. Das heißt, ich würde immer gucken, welchen Menschen habe ich hier vor der Kamera? Was will ich mit dem Video erreichen? Was ist der Kanal? Und wie viel Zeit haben wir auch, das überhaupt vorzubereiten?
Diana, du gibst ja dieses Seminar auch, Videos mit dem Smartphone erstellen. Und ich gehe mal davon aus, dass sehr, sehr viele dieser Videos, die nicht vom Profi erstellt werden, heute mit dem Smartphone erstellt werden. Kannst du uns da so ein paar Tipps geben, so ein kleines Hand-on? Worauf muss ich denn da besonders achten? Gibt es auch irgendwelche Einstellungen, die super wichtig sind? Ja, vielleicht hast du hier ein paar Tipps für uns.
Also das Wichtigste aus Erfahrung sind zwei Sachen. Erstens gucken, ob die Batterie da ist und der Speicher. Und zweitens, ob ich angestellt habe, also Record gedrückt habe und vor allen Dingen auch im richtigen Format aufnehme. Weil ich habe in meinen Seminaren immer so ein Stockbild und da habe ich drauf geguckt und dachte, Moment mal, irgendwas stimmt ja nicht. Und jetzt ist es tatsächlich im letzten Seminar das erste Mal passiert, dass ein Teilnehmer gesagt hat, ja, der hat im falschen Format aufgenommen. Das ist noch nie jemand aufgefallen. Das finde ich so phänomenal. Dabei glaube ich, dass es uns fast allen schon mal passiert ist. Also bei so einem Smartphone, das erkennt ja aufgrund des Neigungswinkels, ob du jetzt im Hoch- oder im Breitformat aufnehmen möchtest. Und manchmal passiert es, dass Leute das Smartphone so aus der Tasche nehmen und dann in der Hand haben, auf Aufnahme drücken. Dann ist es im Hochformat und plötzlich drehen sie es auf die Seite. Das Bild ist von einem Konzert und die Bühne ist eben auch eher im Querformat. Das ist dann nicht so geschickt, wenn man es dann hinterher merkt. Natürlich, wir können im Nachgang immer noch vieles retten. Mit KI vor allem haben wir viele Möglichkeiten auszubessern, zu verändern. Und gerade diese Formatfrage ist gar nicht so schlimm. Es ist nur einfach ärgerlich, vor allen Dingen, wenn es mir den ganzen Tag passiert. Was ist noch wichtig, ist es natürlich super wichtig, dass Menschen Licht ins Gesicht bekommen. Ja, dieser kleine Reim immer zu merken, weil wir haben das sogar in Zeiten von den Lockdowns bei Corona gesehen, dass in der Tagesschau ja keine Teams rausfahren durften, sondern die Menschen sich selbst gefilmt haben, meistens mit einem Laptop oder eben mit dem Smartphone. Und dann waren im Hintergrund irgendwie so versuchsweise so eine Jalousie runtergelassen, damit das Licht nicht zu doll reinkam. Das sah nicht so aus, wie es sonst ausgesehen hätte. Also das sind so kleine Dinge, genauso wie natürlich die Finger gerne mal vor der Linse hängen und dann ist da plötzlich irgendwie die Hälfte des Bilds verdeckt. Also das sind Dinge, die üben wir im Seminar und die lohnen sich einfach, Videos zu produzieren. Also nicht die erste Aufnahme gleich zu senden, sondern einfach mal was total Irrelevantes zu produzieren. Wie ihr morgen euer erstes Getränk zu euch nehmt oder Frühstück zubereitet. Aus welcher Perspektive wird das gemacht? Bin ich im Bild, bin ich nicht im Bild? Sag ich was? Sag ich was aus dem Off? Sag ich was im Nachgang? Oh, wie mache ich denn das im Nachgang? Da muss ich schon wieder schneiden. Also da gibt es wahnsinnig viele Fragen, die zu klären sind und die es sich lohnt, im Vorhinein zu klären und nicht einfach nur zu machen. Ich bin zwar eine große Freundin von einfach mal machen, aber zwei, drei Sachen sollte man vielleicht vorher schon mal überlegt haben.
Mhm. Zu den zwei, drei Sachen wollte ich dann noch mal ein bisschen nachhaken, ja. Weil es kann ja auch durchaus sein, dass nicht nur eine Person, also dass nicht nur ich jetzt, wenn ich ein Video mache, erscheine, sondern dass da mehrere Personen mit dabei sind. Worauf muss ich denn da achten? Muss ich da auf ein bestimmtes Setting achten? Du hattest Licht schon besprochen. Braucht es da noch mal ein Briefing? Brauchen diese Leute Videoskills? Ja, wie gehe ich da am besten vor, wenn mehr Personen beteiligt sind?
Die Frage ist ja schon mal, müssen alle gleichwertig im Bild sein? Wenn ich jetzt jemanden interviewe, versuche ich nicht so sehr im Vordergrund zu stehen, dann kriegt auch die Person das bessere Mikro, das bessere Licht, als ich es habe, zum Beispiel. Dann ist die nächste Frage, machen wir ein Hochkantformat? Weil zwei Leute auf ein Hochkantformat in ein Interview-Setting zu stellen, gar nicht so einfach. Haben wir dann vielleicht zwei Kameras? Oh, zwei Handykameras aufeinander zu schneiden, auch schon mal wieder eine neue Herausforderung. Was für ein Mikrofon nehme ich überhaupt? Das ist ja dann die Frage, wie weit steht die Person weg? Weil ich erlebe es immer wieder, der alte Medienproduktionsspruch, ohne Ton geht schon. Funktioniert mit den Smartphones nicht so gut, weil wenn das Smartphone so weit weg ist, dass man die ganze Person oder zumindest bis zur Taille sehen soll, oder wenn man zwei Personen hat, noch weiter weg, und wir kein separates Mikrofon haben, dann verstehen wir, wenn wir draußen sind, wahrscheinlich gar nicht mehr, weil natürlich das Mikro zu weit weg ist von den Mündern der Beteiligten. Das heißt, da erstmal gucken, was kann es für ein Mikrofon sein? Es gibt da mittlerweile gute Ansteckmikrofone, auch diese kleinen Funkstrecken, die Menschen immer ganz witzig in der Hand haben. Auch das kann sich lohnen, sieht ein bisschen ungewohnt nach wie vor für mich immer noch aus, wenn Menschen so ein viereckiges Mikrofon in der Hand halten und das so winzig aussieht. Ich mag das lieber, wenn es so richtig analog aussieht, mit was, was ich auch greifen kann. Das ist aber eine subjektive Frage, denn da muss man auch wieder drauf achten. Ne? Wenn ich das so mache, dann muss ich mein Mikro ja von meinem Mund zum Mund meines Interviewpartners packen. Und wenn er zu früh anfängt zu reden, dann habe ich vielleicht den Ton nicht ganz drauf.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, unser Thema, wie unprofessionell kann ein Video sein? Und wir haben dann jetzt auch immer darüber gesprochen, dass es halt teilweise dann auch ein bisschen schneller vielleicht geht. Aber wenn ich mir das alles so anhöre, dann ist ja das trotzdem mega aufwendig. Also das heißt, mag sein, dass das Video dann, wenn man es anschaut, einfach ausschaut, einfach gedreht ausschaut, aber die Vorbereitung und der Aufwand im Hintergrund ist ja trotzdem enorm, oder sehe ich das falsch?
Klar, also du möchtest ja immer eine Botschaft rüberbringen und die Botschaft möchtest du auch so rüberbringen, dass sie alle verstehen und dass du happy damit bist. Und egal, ob du jetzt einen professionellen Kameramenschen hast oder ob du es selber machst und das Stativ benutzt, du musst ja auch noch happy sein. Und dann kriegst du noch ein Feedback und du machst es vielleicht doch noch einmal. Also da gibt es einfach so viele Fallstricke. Wir Menschen sind manchmal ja auch ein bisschen eitel. Das müssen wir auch noch dazu sagen. Das hat auch ein Problem. Das sage ich bei der Smartphone-Produktion auch immer. Wer Selfie-Videos macht, tendiert dazu, aufs Display zu schauen, nicht in die Kamera. Ja, zu gucken, ob sind die Haare noch richtig oder ist hier schon eine Strähne runtergekommen. Ist natürlich nicht unwichtig, auch das habe ich schon erlebt, als ich mit zwei Kollegen auf einer Brücke hier in Hamburg gesprochen habe, da kamen unten immer die Schiffe lang und ich hatte die ganze Zeit so ein Alpha-Alpha-Haar hier oben. Ja, und keiner von den beiden hat mir das gesagt, ich habe das erst hinterher gesehen. Wir hatten aber keine Zeit, das nochmal zu drehen und er musste halt damit leben, das passiert. Dass jemand eben den Aufnahmeknopf nicht gedrückt hat, das passiert und das ist aufwendig, klar. Das braucht auch Ressourcen. Es ist also, Content ist aufwendig. Und es ist ja nicht damit getan. Der Content, ne, wenn wir jetzt wieder aufs Marketing-Sicht drauf gucken, der Content muss ja auch noch ausgesteuert werden. Der muss noch geschnitten werden. Also selbst wenn das Video fertig ist, müssen wir noch überlegen, auf welche Plattform, mit welcher Intention, zu welcher Zeit. Haben wir jemanden, der sich um Community-Management kümmert? Wenn da jemand einen blöden Kommentar drunter schreibt, was machen wir denn dann damit? Und so weiter und so fort.
Also, echt spannend. Jetzt, Diana, du warst ja auch, habe ich ja in der Eingang schon erwähnt, du warst ja auch bei dieser Verbreitung vom Edeka-Spot Supergeil beteiligt. Der ist ja voll viral gegangen, ich erinnere mich noch gut. Und das war natürlich ein hochprofessionelles Video und die ganze Strategie dahinter, alles hochprofessionell. Hast du aber auch vielleicht ein Beispiel parat von einem unprofessionellen Marketingvideo, das so zum viralen Hit wurde?
Ja, weil ich habe auch so ein Videobeispiel bei uns von einem Mann, der so einen Abfluss reinigt. Also da sind irgendwie Haare unterm Waschbecken. Und dieses Video dauert irre lang. Und es ist einfach, ich finde das jedes Mal ein Graus, wenn ich das im Seminar mit angucken muss und alle Teilnehmenden lachen sich auch schlapp, weil das einfach ewig dauert, bis es da zum Punkt kommt, bis dann auch noch die Haare da unten raushängen. Also, und der muss ja auch noch seinen Schrank wegräumen und erzählt noch von den Videos von davor. Und trotzdem sind wir bereit, das zu gucken. Warum? Weil wir dasselbe Problem zu Hause haben. Und YouTube ist dann einfach ein How-To-Plattform, wo ich einfach meine Probleme gelöst haben möchte und sie suche. Von daher, da kann ich keinen Tipp geben, aber es gibt wahnsinnig viele Dinge, die uns tagtäglich passieren, die dann viral gehen, weil sie Menschen lustig finden oder weil sie Menschen berühren, auf welche Art auch immer.
Kann es natürlich sein, dass ich solche Gelegenheiten tatsächlich habe und dann in meinem Kopf irgendwie durchschießt, oh, das wäre zur Gelegenheit, mal die Kamera draufzuhalten und so ein Video mal auf die Schnelle zu produzieren, in der Hoffnung, dass dann irgendwas Gutes dabei rauskommt. Gibt es denn jetzt unabhängig von meiner persönlichen Einstellung vielleicht auch faktisch irgendwelche klaren Grenzen für den Einsatz von solchen einfachen, spontanen Videos im Marketing, also spezielles aufs Marketing bezogen. Also wann muss ich unbedingt auf Professionalität setzen?
Ja, ich glaube, faktisch gibt es das leider nicht. Also ich sage bewusst leider, weil ich das auch manchmal ein bisschen schade finde. Vielleicht noch der Fernsehspot. Also es gibt sehr wenige Fernsehspots, die mit User-Generated Content arbeiten. Manchmal schon, man sieht es zum Beispiel so bei großen Telefonanbietern, dass die irgendwie Videos von Menschen zeigen und auch die großen Tech-Marken, die ihre Technologien, ihre Smartphones vertreiben wollen, weil sie natürlich zeigen wollen, was damit möglich ist. Aber auch diese Videos sind ehrlicherweise nicht so mal eben gemacht, sondern das sind ja oft dann schon Videos, die vielleicht auch speziell dafür produziert worden sind und doch Schauspieler und Schauspielerinnen enthalten. Ich persönlich finde, dass zum Beispiel so Content-Produktionen von Unternehmen sehr gut auch mal in einem Studio passieren können, also so rein. Wir sprechen ja in der Content-Produktion und auch bei YouTube von Help, Hub und Hero-Content. Help war vorhin das, was ich mit dem Abfluss gesagt habe. Oder wenn jemand mal wieder eine Krawatte binden möchte und schon wieder vergessen hat, wie der Knoten geht, dann wird das gerne mal gesucht. Und andere Sachen auch für Marketing, ne, das kennen wir ja selber auch durch die ganzen SEO-Optimierungen, die wir bei der Embis immer wieder mitbekommen. Da gibt es natürlich eine ganze Reihe, das dauert aber und das kann, glaube ich, wie gesagt, auch sehr unprofessionell sein. Dann gibt es diese Hub-Formate, diese Reihen, die sozusagen Serien spiegeln und da würde ich schon sagen, lohnt es sich eher professionell zu produzieren, weil es ein wiederkehrendes Format ist, weil es oft durchdacht sein sollte, weil es manchmal auch längere Formate sind, also die gehen dann nicht nur eine Minute oder so. Und manchmal wird es dann irgendwann auch anstrengend. Also es gibt natürlich auch ganze Filme, die ja Handheld, so nennt man das im Filmischen, also dass der Kameramensch die Kamera in der Hand gehabt hat und nicht auf dem Stativ hatte. Blair Witch Project auch schon gehabt, das ist schon ewig her, vielleicht kennt ihr das, da hat die ja auch die Kamera auf sich gehalten. Und das gehört da auch schon dazu, das heißt, sowas gibt es natürlich auch schon lange auch in Filmen, aber es gibt selten so einen ganzen Film. Also da müssen sich Menschen richtig gut drauf einlassen können. Es gibt keine faktischen Grenzen, nein. Und gleichzeitig ist es wichtig, sich zu überlegen, was ist mein Anspruch an das Video und wen will ich erreichen? Und brauchen die langsame Schnitte, lange Sequenzen, professionelle Kameras, was ist mit einer tiefen Schärfe? Das ist natürlich was, was mittlerweile auch die Handys gut schon können, aber immer noch nicht so gut wie die richtigen Kameras. Und deshalb, ich freue mich schon, dass ich zwischendrin auch immer mal wieder ein gutes Bild sehe im Netz.
Ich gebe die Frage mal gleich an dich weiter, die du gerade gestellt hast. Was ist denn dein Anspruch als Produzentin an ein Video? Wir haben vorhin gesprochen, authentisch sein, professionell sein, Spagat hinkriegen. Worauf setzt du am meisten? Was ist für dich wichtig, wenn du produzierst?
Am Anfang muss knallen. Ich sag's, wie es ist. Also das ist das, was ich eigentlich auch in jedem Seminar sage zum Videomarketing. Ihr habt nur diese 3 Sekunden. Ne? Also gerade auf Social Media. Der Daumen geht. Und dass der Daumen stoppt, der sogenannte Thumb-Stopper. Das ist das, was wir wollen. Und das erreichen wir halt nicht, und das möchte ich nochmal ganz klar sagen, weil auch das erlebe ich in jedem Seminar mit einer Logo-Animation vorneweg. Das ist leider meistens nicht in den Köpfen derjenigen, die es drehen, sondern in den Köpfen von der Geschäftsführung oder den Menschen, die es irgendwie anders entscheiden, weil sie sagen, hey, Branding ist super wichtig, unsere Marke muss da überall stehen. Aber so ist es einfach nicht. Wichtig sind Geschichten, wichtig sind Momente. Wichtig ist, dass ich Aufmerksamkeit erzeuge. Ne? Menschen kennen eigentlich das AIDA-Prinzip, dass am Anfang die Aufmerksamkeit steht. Da gibt es natürlich neuere Modelle, die ich auch gerne aufgreife, also das sogenannte Flywheel, das die Leute anzieht und das die Leute dann auch am Ende begeistert und bindet, während das AIDA-Prinzip, dieser Trichter ja eher so ist, dass am Ende irgendwie jemand rauskommt und der ist dann Kunde, aber kommt der dann wieder? Fragezeichen. Ne? Also wir brauchen Formate, die Menschen wiederkommen lassen wollen. Und was ich versuche, gerade wenn ich längere Formate mache, ist, ich versuche am Anfang so eine kleine Hook zu machen, dass die Leute genau wissen, worum geht's hier. Dann darf von mir aus eine Logo-Animation oder eine Titel-Animation kommen und dann steigen wir ein. Aber es muss Unterteilungen geben, die auch sinnhaft sind. Wie lang soll das Video sein? So lang, wie man es spannend gestalten kann. Also warum gibt es mittlerweile Chapters auf YouTube? Weil die Leute überhaupt nicht mehr das ganze Video gucken wollen, sondern nur den Bereich, den sie spannend finden. Und das ist auch okay. Also mein Anspruch muss auch sein, mit der Zeit zu gehen und davon auszugehen, dass die Leute nicht den ganzen Podcast hören, dass sie, oder vielleicht in zweifacher Geschwindigkeit, dass die Leute nicht das ganze Video sehen. Und gleichzeitig versuche ich, mit den Mitteln, die ich in dem Augenblick habe, das Bestmögliche rauszuholen.
Jetzt hast du ganz viel erzählt, was man auf jeden Fall machen soll. Also Tipps, ich habe hier schon ganz, ganz viel mitgeschrieben auch und sehr viel mitgenommen. Aber gibt es denn eine konkrete Falle, in die man auf gar keinen Fall tappen sollte, wenn man so ein Video mit dem Smartphone oder selber produziert?
One for the road. Ich glaube, eine der größten Fallen ist, sich selbst zu ernst zu nehmen im Sinne von sowohl diese Nervosität, die ich total nachvollziehbar finde, die ich zum Glück nie hatte, deswegen kann ich mich nicht ganz so gut einfühlen, aber sowohl diese Nervosität, ne, weil es versendet sich einfach, als auch die Eitelkeit. Ah, wie sehe ich aus? Und ich muss immer im Fokus sein. Viele Menschen richten die Kamera wahnsinnig oft auf sich und es geht aber gar nicht um sie, sondern es geht um die Sache. Also da beizubleiben, zu überlegen, was will ich ganz konkret erreichen und vor allem dann von den Menschen, die es sehen sollen, auszugehen. Wir gehen ganz oft von uns selber aus, was ja auch naheliegend ist, weil uns selbst kennen wir am besten. Natürlich hilft es auch, uns zu fragen, so würde ich mir das Video angucken? Stoppt mein Daumen, wenn ich das Video so sehe? Aber wichtiger ist, ganz konkret von den Menschen auszugehen, die wir erreichen wollen, die Zielgruppe. Und da gebe ich immer den Tipp, wirkliche Persona mal anzufertigen. Jeder, der schon mal ein Startup gegründet hat, weiß, dass das ultra wichtig ist und wir das eigentlich permanent machen müssen. Und wenn wir im Team nämlich darüber reden, was wir gut fänden, dann ist das sehr schnell subjektiv. Wenn wir aber über Lieschen Müller von nebenan reden, die unser Video sehen soll, weil sie vielleicht unser Produkt XY kaufen soll, dann haben wir Lieschen Müller auch mal ganz genau charakterisiert. Wir wissen, welche Apps die benutzt, was sie gerade für Herausforderungen in ihrem Leben hat, wie ihre soziale Situation auch ist, wie ihre finanzielle Situation ist. Und da können wir ganz anders argumentieren und über unser Video und darüber sprechen, wie wir etwas warum machen, als wenn wir sagen, also ich glaube, unsere Zielgruppe könnte vielleicht.
Super interessant, weil vor allem das Thema Persona poppt ja auch immer wieder in allen Bereichen des Online-Marketings und des Marketings auf. Und interessant auch deswegen, weil wir vor kurzem auch mit Norbert Schuster, unserem Trainer für Persona und Automatisierung und Lead-Generierung, auch einen Podcast darüber hatten. Also und auch da viele Sachen dabei waren, die man eben auf verschiedene Aspekte dann wieder auch transportieren kann. Super, dann würde ich sagen, danke, liebe Diana. Schön, dass du dabei warst. Ich glaube, in der nächsten Woche hast du auch wieder ein MBIS-Seminar. Auch dazu wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg. Liebe Grüße in den Norden und alles Gute aus dem Süden. Servus.
Servus.
Ciao, Diana. Tschüss. So, Markus. Wie schaut's jetzt aus? Du selber hast dich ja am Anfang, in Bayern sagt man Düpfelscheißer, ja, da kenne ich dich ganz gut beschrieben. Das heißt, du hast es immer sehr gerne, sehr genau. Jetzt hast du ja schon den tollen Tipp bekommen, Bullet Points könnten es vielleicht auch mal tun. Zu welchem Schluss bist du jetzt gekommen bei Videos, die du für die MBIS einsetzt? Ich weiß, du hast jetzt ein paar professionelle Videos anfertigen lassen. Kommen für dich auch für Marketingzwecke jetzt einfachere, unprofessionelle Videos in Frage?
Naja, also ich glaube, man muss dann auch ein bisschen unterscheiden, wie wir schon gesagt haben, Zielgruppe, Ziel, aber auch Plattform. Also beispielsweise haben wir auf TikTok oder Insta, schneiden wir sehr gerne aus den Podcast-Folgen ein paar Highlights raus, die dann so quasi Learning-Nuggets sind oder Impulsgeber sind und posten die dort nahezu unbearbeitet. Also das heißt, da sind wir eher so in der unprofessionelleren Schiene, zumindest was die Bearbeitung betrifft. Und auf LinkedIn würde ich aber da ein bisschen eine andere Strategie fahren, weil mir dort einfach die Professionalität im B2B-Umfeld extrem wichtig ist. Und da haben wir schon auch professionell produzierte Videos, aber nicht jetzt in dem Sinne, dass es irgendwie ein TV-Setting ist oder irgendwie ein Werbespot ist, sondern schon mit mir als Mensch, mit meiner Meinung, mit meinem Anspruch, mit meinen Ideen, aber eben vom Kamerasetting her und vom Ton her dementsprechend professionell aufgesetzt.
Also der perfekte Mix in diesem Fall aus Authentizität und Professionalität im B2B-Umfeld.
Das erhoffe ich mir zumindest.
Ja, cool. Ich bin gespannt.
Alles klar. So, Sabine, das war's auch schon für heute. Ich denke, wir verabschieden uns. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns wie immer über jeden Like, über jeden Follower und jede Empfehlung. Im Übrigen passende Seminare mit der Diana rund ums Videomarketing und Videoproduktion und die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal in unserem Treffpunkt Marketing. Servus!
Servus!
Hast du noch Fragen? Möchtest du eine einfache Erklärung oder einen Hack, der deinen Job leichter macht? Dann her damit an podcast@embis.de. Treffpunkt Marketing. Der Podcast für alle, die Online-Marketing besser verstehen wollen. Alle 14 Tage neue Folgen. Passende Seminartipps in den Shownotes.